Der Tag ist nicht mehr fern, wo jedes Knie sich beugen muss und jeder muss bekennen, egal was er jetzt glaubt oder nicht glaubt und wofür er steht oder wofür er nicht steht. Jesus ist der Herr und er hat das Recht zu regieren und seine Herrschaft ist unvergleichlich. Halleluja. Das ist unser Ziel, dass er groß gemacht wird, dass er geehrt wird, dass er gesehen wird und dass er seine Herrschaft antreten kann hier auf dieser Erde. Ja, herzlich willkommen zu diesem Seminar hier. Ich möchte auch all die begrüßen, die jetzt irgendwie über Video das noch später anschauen werden. Predige das Wort. Ich will mal die Titel nennen, dann habt ihr schon so einen kleinen Vorgeschmack und hoffentlich auch irgendwie Erwartung und Hunger. Das sind die Titel, die sagen schon viel aus über das, was da jetzt in den nächsten Tagen hier uns geboten wird. Heute Abend die Autorität des Wortes Gottes. Morgen geht es dann weiter, das Ärgernis des Evangeliums. Dann der Prediger und Gebet. Der Prediger und das Wort Gottes, Teil 4. Der Prediger und seine Zuhörer, Teil 5. Und Teil 6, praktische Tipps zur Predigtvorbereitung. Ich weiß, dass noch manches mehr zu diesem Thema zu sagen wäre. Das ist aber das, was ich empfinde, was in diesem Seminar hier dran sein soll. Und sicherlich werden wir in ein paar Jahren das noch einmal wiederholen, wie wir es schon einmal 2019 gemacht haben. Und das ist eine neue Version und das ist die beste bis jetzt. So, heute Abend also die Autorität des Wortes Gottes. Als ich diesen Teil vorbereitet hatte, war immer dieses Lied in meinem Sinn so, was ich von Afrika kenne. Ich war da mal auf einer Gebetskonferenz, wow, das war powerful, 2000 Leute, fast nur Afrikaner, ein paar wenige versprengte Weiße waren da zu sehen. Und wenn 2000 Afrikaner beten, da bebt wirklich die Erde. Also das kann man nicht vergleichen mit was wir hier haben. Und wir gehen sofort auf unsere Knie und sagen, Herr, lehre uns beten. Also wenn die Afrikaner eins können, dann beten. Halleluja. Und da war dieses Lied, was mir so in den Sinn kam. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Was für einen großartigen Gott haben wir. Und wir haben das Privileg, ihm zu dienen. Ich denke immer wieder über diese wunderbare Tatsache nach. Gott sprach und Galaxien erschienen. Der hat die nicht zusammengebastelt in jahrtausendelanger mühsamer Arbeit. Der spricht und es steht da. Das ist die Kraft seines Wortes. Halleluja. Halleluja. Und wir lernen, dieses Wort war immer da. Wenn Johannes sagt, am Anfang war das Wort, dann will er nicht sagen, es gab mal einen Anfang, wo Gott nicht da war und dann fing er an, da zu sein, sondern bevor überhaupt irgendetwas da war, da war das Wort. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist unser Jesus, der gekommen ist, der Mensch geworden ist. Wenn man sich das vorstellt, dieser gewaltige Gott mit so einer Macht und der zwängt sich dann in einen menschlichen Körper. Was für ein Opfer, was für eine Begrenzung. Also das kann man sich wirklich nicht ausmalen, aber es muss einfach eine unglaublich einengende Erfahrung gewesen sein für Jesus. So, Jesus, das Wort kam auf die Erde, wurde ein Mensch in einer Krippe mit Windeln, die vollgekackt wurden. Und doch Gott, er kam nicht in einen Palast, in einen Stall, weil er nicht akzeptiert war, weil kein Platz für ihn da war. Und doch war er der Herr, war er der Gebieter, war er der, der alles geschaffen hat. Und wenn er dann wiederkommt, dann sehen wir, für alle Welt wird sichtbar, sein Name ist das Wort Gottes. Das ist eins seiner wunderbaren Titel, das Wort Gottes. Jesus Christus, der Mann von Nazareth, ist das Wort Gottes. Und er ist einzigartig im ganzen Bereich, ob du Religion oder Philosophie nimmst. Niemals hat irgendwer gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Niemals hat jemand das gesagt. Das Beste, was Menschen konnten, ist, ich lehre euch die Wahrheit. Ich zeige euch den Weg. Aber er ist die Wahrheit. Er in Person. Alles ist richtig. Alles ist so, wie es sein soll. Alles ist, wie es Gott wirklich sich vorgestellt hat, wie ein Mensch sein sollte. Das ist unser Jesus, das Wort Gottes. Und er sagt, ich bin die Wahrheit. Und was für ein kostbarer Begriff ist doch Wahrheit. Viele denken dann an philosophische Kategorien oder so. Nein, nein, das ist total praktisch. Total praktisch. Er ist die Wahrheit. Nimm mal für Wahrheit ein anderes Wort. Das macht es sehr viel klarer. Realität. Die Wahrheit ist die Realität. Wenn ich sage, hier mein iPad hat vier Ecken, dann kannst du das iPad anschauen, zählst 1, 2, 3, 4. Recht hat er gesagt. Es ist wahr. Es stimmt. Das, was gesagt wurde, stimmt mit dem, was ist, überein. Das ist die Wahrheit. Das ist die Realität. Die einzige, die bleibt, die wirklich zählt, die wirklich Bestand hat. Und die Lüge, die Leugnung der Wahrheit, der Widerspruch zur Wahrheit kann ja nur existieren, weil es Wahrheit gibt. Das finde ich so einen fantastischen Gedanken. Die Welt ist voller Lüge und es scheint immer mehr zu werden. Und die Lüge an allen Ecken und Enden. Ich rede jetzt nicht vom Wort zum Sonntag oder Tagesschau oder irgendwas auch. Aber überall begegnet uns Lüge. Und es ist noch nicht lange her, vielleicht 20, 30 Jahre, da mussten Politiker, wenn sie der Lüge überführt waren, sofort abtreten und mussten abdanken. Heute machen die munter weiter. Und warum? Weil wir das ihnen durchgehen lassen, weil wir das akzeptieren, weil wir uns daran gewöhnt haben. Lüge regiert. Aber Lüge hat nicht das letzte Wort. Und die Lüge kann nur deswegen existieren, weil sie im Widerspruch zur Wahrheit ist. Ohne Wahrheit gäbe es gar keine Lüge. Wenn es keine Wahrheit gäbe, gäbe es den Begriff Lüge überhaupt nicht. So der Teufel mit seinen Lügen ist unterlegen. Und die Wahrheit wird triumphieren. Oder wie die Täufer immer so schön gesagt haben, die Wahrheit ist untödlich. Oh, was für eine wunderbare Idee. Was wir heute glauben über Jesus, über das Leben, über die Ewigkeit, über seine Natur, über sein Wesen. Das werden wir noch in 10.000 Jahren glauben und noch viel mehr. Und wir bauen unser Leben auf Wahrheit. Wahrheit ist ein fester Grund, auf dem wir stehen. Halleluja, Halleluja. So dieses Konzept Wahrheit, das betrifft ganz praktisch unser Leben, unser Weltbild, unsere Identität, unsere Werte. Unser gesamtes Leben ist abhängig davon, dass wir Wahrheit verstehen und auf Wahrheit gegründet sind. Und Wahrheit ist kein Konzept, es ist eine Person. Ich hatte früher den Spleen als Drogentyp, als Hippie. Ich habe mir so ein Image zusammengebastelt, so mit langen marokkanischen Gewand und auch sonst viele Spinnereien. Ich bin ein Sucher nach Wahrheit. Wow, fühlte sich das gut an. Die anderen wollten irgendwas anderes, die wollten sich nur bekiffen und gut drauf sein. Ich suchte die Wahrheit, ich habe auch gekifft, aber ich suchte die Wahrheit. Auf höherem Niveau habe ich gekifft, verstehst du? Ja. Und diese Wahrheit ist mir begegnet. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen im Detail, aber Jesus ist mir begegnet und von diesem Moment an, es durchfuhr mich ein solcher Schock. Jesus lebt, die Wahrheit ist da, aber ich kann die Wahrheit nur bekommen, wenn ich mich ihm unterordne. Es ist nicht etwas, was ich suche und was ich finde, was ich in der Tasche habe und kann mich hinstellen und sagen, ich habe die Wahrheit gefunden. Nein, die Wahrheit hat mich eingeladen. Willst du mich? Und ich war so zugedröhnt mit allen möglichen bösen Dingen und Geister und allen möglichen Dings. Und ich war so verbohrt und vernagelt und verdreht und versifft. Und ich habe gesagt, ich habe genau verstanden, wenn ich die Wahrheit haben will, ich muss mich ihm unterordnen. Anders gibt es keine Wahrheit. Und ob es glaubst oder nicht, und das ist für mich, je länger ich Christ bin, umso schockierender. Heute bin ich mehr schockiert darüber als vor 50 Jahren. Ich habe gesagt, niemals werde ich meine Knie beugen. Niemals. Eher sterbe ich. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? Das ist die freimachende Wahrheit. Und jemand kommt auf so kranke Ideen. Und was bin ich froh über die Gnade Gottes. Als ich am Sterben war, ein Jahr später, kam er wieder. Und dann war ich bereit, weil ich doch nicht sterben wollte. Und er hat mich errettet, herausgeholt aus dem Dreck, aus dem Sumpf. Und hat mich auf einen festen Grund gestellt. Und auf dem lebe ich jetzt und etabliere mich und freue mich an der Wahrheit und an der Wahrheit des Wortes Gottes heute mehr als vor 50 Jahren. Halleluja, Halleluja. Er ist die Wahrheit. Und dieser Jesus, als er auf der Erde war, hat bekannt und gebetet, Gott, dein Wort ist Wahrheit. Wir haben nicht nur Jesus, er ist die Wahrheit, sondern das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das geschriebene Wort Gottes ist die Wahrheit. Das Evangelium wird genannt das Wort der Wahrheit. Und dieser wunderbare Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, der uns die Augen auftun will, wie wir vorhin gesungen haben. Und er möchte, dass wir die Wahrheit erkennen. So, wir haben die Heilige Schrift, wir haben das gepredigte Wort Gottes, das auch Wort Gottes genannt wird. Ich verzichte jetzt darauf, diese vielen Belegstellen zu nehmen. Hol dir das Konzept und dann findest du diese Schrift. Aus Zeitgründen werde ich das einfach weglassen. Vielleicht nur eine Schriftstelle. Jesus in Konfrontation mit den Pharisäern. Was sagt er? Habt ihr nicht gelesen, also das Geschriebene, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott geredet wurde? Also das, was da geschrieben ist, ist das, was einmal Gott geredet hat. Deswegen ist dieses Buch so kostbar. Gott hat es gesprochen, das ewige Wort. Der, der nicht lügen kann, der hat gesprochen. Habt ihr nicht gelesen, was von Gott geredet ist? Übrigens, was für eine Erfahrung, das zu sagen zu Leuten, die vom Berufswegen von morgen bis abend die Schriften studieren. Sag, hey, ihr lest mit geschlossenen Augen. Habt ihr nicht verstanden, was da steht? Habt ihr das nicht gelesen? Ja. Und wir sehen viele, viele Male, er zitiert die Schrift. Er nennt sie das Gebot Gottes oder Gott hat geredet. Ja. Und er konfrontiert die Frommen, die Religiösen. Und er sagt, warum übertretet ihr das Gebot Gottes? Um eurer Überlieferung willen. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht. Um eurer Überlieferung willen. Also die haben die Überlieferungen über das Wort Gottes gestellt. Und dadurch haben sie das Wort Gottes ungültig, kraftlos, ohne Wirksamkeit gemacht. Wenn wir darüber nachdenken, als Verkündiger des Wortes Gottes, wir haben die Macht, diesem gewaltigen Gott zu widerstehen. Und wir können sein mächtiges Wort, das heute immer noch genauso schöpferisch tätig sein will und wirksam sein will, in dem neue Menschen von Neuem geboren werden, in dem Menschen befreit werden, in dem Menschen geheilt werden. Wir haben die Möglichkeit, dieses Wort außer Kraft zu setzen. Wenn ich das mir wirklich vergegenwärtige, es gibt nur eine Reaktion, Herr, hilf du mir, dass ich das nicht tue. Hilf du mir, bitte. Egal, ob es im Hauskreis ist oder in der Gemeinde, von der Kanzel oder auf der Straße. Hilf du mir, dass ich dir nicht im Wege stehe. Hilf du mir, dass dein Wort wirklich pur durchkommen kann, in Klarheit und in Kraft. So Jesus in seinem irdischen Dienst hat viele, viele Male auf die Schrift, das war das damalige Alte Testament, hingewiesen und hat bestätigt, das sind nicht Gedanken von Menschen, das ist das Reden Gottes. Das wird immer bestehen bleiben, das wird sich niemals ändern. Das ist der Gott, der gesagt hat, ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund hervorgegangen ist. Diesen Gott dürfen wir repräsentieren, für den dürfen wir sprechen. Und wir müssen aufpassen, dass wir wirklich seine Worte sprechen, dass wir so wie die Propheten, ja, Gott hat gesprochen durch seine heiligen Propheten. Das, was wir hier aufgeschrieben finden, das ist einmal gesprochen worden und dann wurde es niedergeschrieben und es ist gültig bis zum heutigen Tage. Und diese Schrift, vor der Jesus so eine Hochachtung hatte, er sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Es ist unmöglich, die bleibt bestehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Deswegen werden auch wir nicht vergehen, wenn wir uns auf seine Worte gründen und unser Leben auf seine Worte bauen. Was das in Praxis bedeutet, das kommt dann später, aber erst einmal dieses Konzept. Da sind Worte, die hören niemals auf zu existieren, die finden niemals ein Ende, die haben niemals einen Punkt, wo sie ungültig oder überholt worden sind. Und wir dürfen dieses Wort studieren und wir dürfen uns auf dieses Wort gründen. Und weil das Wort Gottes in Ewigkeit bleibt, bleiben wir auch in Ewigkeit. Weil wir sind nicht gegründet auf den Täuschungen und Ideologien dieser Welt, die sich alle paar Jahrzehnte wieder wechseln, sondern wir stehen auf dem ewigen Wort Gottes. Halleluja. Halleluja. Gebe Gott uns geöffnete Augen, dass wir wachsen in unserer Zustimmung oder unserer Wertschätzung gegenüber dem Wort Gottes. Und dass wir den Jesus der Bibel sehen, der so sich eindeutig gestellt hat zum Wort Gottes. Er zitiert Mose, er zitiert David und er bestätigt, das waren nicht deren Ideen, das war im Heiligen Geist gesprochen. Das ist unser Jesus. Und wenn wir aufgerufen sind, folge mir nach, was bedeutet das, dass wir in seinem Bild umgestaltet werden? Was bedeutet das, dass wir genau dieselbe Haltung und Gesinnung zum Wort, auch zum geschriebenen Wort haben müssen? Sonst sind wir nicht seine Nachfolger. Und da sind wir schon bei einer der gigantischsten Selbsttäuschungen, die wir heute im christlichen Lager erleben. Und es gibt viele, viele Menschen, die behaupten, dass man an den Jesus der Bibel glaubt, aber nicht an die Heilige Schrift als von Gott gegeben. Wenn Jesus die Wahrheit ist, wenn wir ihm nachfolgen sollen, dann gibt es keine andere Wahl. Und wenn wir noch so viele intellektuelle Zweifel und Vorbehalte haben, die können sich alle klären. Und wenn wir erstmal connected sind mit dem Heiligen Geist, der wird uns in alle Wahrheit leiten. Aber wir dürfen niemals zulassen, dass unsere Unsicherheiten, unsere Fragen an die Bibel dazu führen, dass wir nicht uns rückhaltlos ihm ergeben und sagen, wir folgen dir. Du bist Gott. Und wenn du sagst, das Wort ist die Wahrheit, da können 1000 Fragezeichen in meinem Hirn sein. Du bist die Wahrheit und ich stehe mit ihm und ich stehe auf seiner Seite. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Die Schriften, nicht eure persönlichen, privaten Eingebungen in eurer stillen Zeit, eure Visionen, eure Träume, eure Gedanken über Gott. Die Schriften, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Noch die Kraft Gottes, das ist der Heilige Geist. Und das geht immer zusammen. Der Heilige Geist wirft Licht auf die Schriften und macht daraus eine Realität in uns. Das ist es, was wir brauchen. Die Schrift und Hingabe an die Schrift und den Heiligen Geist, der uns die Augen auftut, der uns in alle Realität hineinführt und der uns die Augen auftut. So wie Jesus das nach der Auferstehung getan hat mit den Jüngern. Er kam dort, die waren ja in völliger Angst und Panik und haben sich verbarrikadiert. Und er kommt durch die Wand und sagt, Friede sei mit euch. Und dann heißt es, und er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Er erinnert sie an Worte, die er vorher schon in den 3 Jahren ihnen gegeben hat, über sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung. Und er muss feststellen, sie haben nichts verstanden. Sie haben nichts verstanden. Ihre Trauer, ihre Einschüchterung, ihre Angst ist der Beweis, dass sie gar nichts verstanden haben. Ihre ganzen Hoffnungen auf den Messias sind zunichte geworden, weil der auf einmal stirbt, weil der hingerichtet wird. Und sie haben das, was Jesus gesagt hat über sein Leiden, über sein Sterben, nicht wirklich akzeptiert und angenommen. Wie es in Hebräer heißt, das Wort war nicht mit Glauben vermengt in ihren Herzen. Und er öffnet ihnen die Augen, dass sie die Schriften verständen. Und das tut heute der Heilige Geist. Dafür ist er uns gegeben, unter anderem, dass er uns die Augen auftut und dass er uns das, was wir lesen, was geschrieben ist, aufschließt und zu einer lebendigen Realität in uns macht. Damit fängt alles an. So, die christliche Szene ist voll, wirklich voll von Menschen, die behaupten, sie glauben an Jesus. Aber es ist nicht der Jesus, der diese unbedingte Hingabe an die Schrift hat. Es ist ein anderer Jesus. Es ist nicht der Jesus, von dem geschrieben ist. Es ist ein Fantasie-Jesus. Ein Jesus, geboren aus dem Zeitgeist. Und wir wollen den echten, den wahren. Und deswegen beten wir ihn an und sagen, Herr, öffne mir die Augen. Und wir wollen diese Haltung einnehmen, wie Jesus sie hatte und wie das auch seine Jünger hatten. Paulus, Apostelgeschichte 1,16, der Heilige Geist hat durch den Mund Davids gesprochen. Die glaubten an die Inspiration der Psalmen. Die glaubten, dass das nicht David sich rausgedacht hat und irgendwie einen schönen Moment hatte und da irgendwelche frommen Gedichte gedichtet hat, sondern im Heiligen Geist hat er gesprochen. Apostelgeschichte 7, Gott hat zu Abraham gesprochen. Der Heilige Geist sprach durch Jesaja, Apostelgeschichte 28. Und deswegen kommt dann Paulus zu dieser so fundamentalen Aussage für den wahren christlichen Glauben, den Jesus gelehrt hat und den die Apostel gelehrt haben. 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was meint er mit Schrift? Nicht alles, was geschrieben oder gedruckt ist. Nicht die Schlagzeilen der Bildzeitung oder irgendwas. Wenn die sagen Schrift, dann meinen sie das Alte Testament. Das war der Begriff Schrift. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Ich sage mal deswegen, weil es vom Heiligen Geist ist. Eigentlich bedeutet das Wort ausgehaucht. Da haben wir schon Hauch, Atem, Ruach, der Heilige Geist. Alle Schrift ist vom Heiligen Geist gegeben. Zur Lehre, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch, der das annimmt, dass der Mensch Gottes richtig ist, passend ist, ausgestattet ist, für jedes gute Werk ausgerichtet. Das war die Sicht der Apostel. Das war nicht nur Paulus. Die alle anderen Apostel haben das genauso gesehen, weil sie denselben Jesus gesehen haben, demselben Jesus gefolgt sind. Und sie haben diese Offenbarung, sie haben diese Gewissheit. Schrift ist nicht von Menschen. Ja, durch Menschen. Aber Gott hat durch sie gesprochen. Getrieben vom Heiligen Geist, sagt Petrus. Das ist, was das Wort Gottes beansprucht zu sein. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder dieser Anspruch stimmt oder er stimmt nicht. Dazwischen gibt es nichts. Und dieser Anspruch hat gewaltige Konsequenzen auf unser persönliches Leben und auf unseren Dienst als Verkündiger des Wortes Gottes. Gewaltige Konsequenzen. Es macht einen Riesenunterschied, ob du die Bibel als ein schönes religiöses Buch nimmst, wo ein paar schöne Lebensweisheiten drin sind und ein paar irgendwie kluge Sprüche oder so etwas und das irgendwie so präsentierst. Oder ob du verstehst, ich stehe jetzt auf der Kanzel oder ich sitze vor meinem Hauskreis. Und was ich jetzt spreche, sind die Aussprüche Gottes. Die gelten, die habe ich mir nicht ausgedacht. Die Autorität ist im Wort, nicht in mir, im Wort, weil das Wort von Gott ist, weil es die Wahrheit ist, weil es gültig ist, weil es alles überdauern wird. Es macht einen Riesenunterschied, ob wir da kleine Brötchen backen und irgendwelche Nettigkeiten irgendwie verteilen, so wie beim Wort zum Sonntag, oder ob wir sprechen in der Autorität Gottes und sagen, das ist nicht meine Idee, das ist Gottes Wort, das gilt für mich und das gilt für dich. Es macht einen riesen Unterschied in der Art und Weise, wie wir sprechen. Und der Heilige Geist kann nur dieses Wort beglaubigen, an das wir wirklich festhalten und von dem wir total überzeugt sind. Paulus untermauert seinen Anspruch, die Wahrheit zu verkündigen, indem er uns sagt in Galater 1, Vers 11, ich tue euch kund, Brüder, dass das von mir gepredigte Evangelium nicht von Menschen kommt, stammt. Ich habe es nicht von einem Menschen empfangen, der war auf keiner Bibelschule, der hat nicht wochenlang sich mit Petrus und den Jakobus und den anderen unterhalten und hat gesagt, ah, interessant und ja, das nehme ich jetzt alles und darauf gründe ich meinen Dienst. Nein, er hat es durch eine Offenbarung Jesu Christi bekommen. Was für ein Anspruch. Und das ist das Interessante am Worte Gottes. Es trennt, es scheidet. Niemand kann sagen, ja, Paulus, das ist ein interessanter Gedanke, den sollten wir auch berücksichtigen, ja, den tun wir so zu unserem Sortiment von anderen religiösen Wahrheiten. Nein, nein, das ist so extrem. Entweder er ist größenwahnsinnig, weiß nicht, wovon er redet, gehört in die Psychiatrie, oder er redet die Wahrheit. Da gibt es nichts dazwischen, nichts dazwischen. Entweder er hat gelogen und er hat es nicht per Offenbarung von Christus bekommen, oder er hat es bekommen. Und wenn er es bekommen hat, dann hat das für alle seine Zuhörer gewaltige, dramatische Konsequenzen. Und jeder muss verstehen, wenn ich das Evangelium, das Paulus, das ist ja identisch mit Jakobus oder Petrus oder den anderen, wenn ich das Evangelium verwerfe, ich verwerfe Gott, nicht allen Menschen. Das muss unsere Sicht sein, das muss unser Auftrag sein. Und dann lernen wir, in der Vorbereitung und auf der Kanzel zu zittern. Und nicht so locker irgendwie reden wir da was vom Hocker, sondern wir sagen, Herr, komm du und hilf du mir, dass ich es so präsentiere, wie es sich gehört, wie es sich gebührt und wie es dir Ehre macht. So, das ist ein gewaltiger Anspruch. Und jeder Christ muss sich damit auseinandersetzen und muss sagen, glaube ich diesem Evangelium, das Paulus gepredigt hat, der Jesus erkannt hat als den treuen Zeugen, wie es in der Offenbarung heißt. Ja. Und deswegen, weil er so davon überzeugt ist und weil er weiß, was er gesehen hat, was er erlebt hat und was ihn bewegt und was ihn gerufen hat, deswegen bringt er dann so einen radikalen Satz, Apostelgeschichte 24, Vers 14. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie, die anderen, eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, in dem leitet ein, jetzt wird erklärt, was vorher gesagt ist. Was ist vorher gesagt? Er dient Gott. Wie dient er Gott? Indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Das war die Hingabe der Apostel an die Schrift. Und das ist die einzig wahre Grundlage von Verkündigung des Wortes Gottes. Alles andere ist Quatsch, alles andere ist sinnlos, alles andere ist Menschenwerk und es wird niemals in den Zuhörern irgendwas Göttliches bewirken. Niemals, kann es nicht, weil der Heilige Geist nicht auf Lüge surft, sondern nur auf Worten der Wahrheit. Der Heilige Geist braucht Worte der Wahrheit, die in Gewissheit und in großer Überzeugung und Klarheit verkündigt worden sind. Das braucht der Heilige Geist. Nicht Vorschläge, nicht vielleicht mal und überlegt doch mal, könnte doch sein und ich will euch ja nicht zu nahe treten, aber es wäre ja eine Möglichkeit. Das ist alles Menschenwerk, das ist alles Quatsch. Das hat nichts mit Verkündigung des Wortes Gottes zu tun. Ich glaube allem, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben ist. Und wiederum, Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Da mag es Dinge geben, die du nicht verstehst. Und je mehr ich Bibel lese und Christ bin, umso mehr entdecke ich Dinge, die ich nicht verstehe. Aber ich konzentriere mich nicht auf die Dinge, die ich nicht verstehe, sondern ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich schon verstanden habe. Das ist nicht viel, aber einiges. und von da geht es weiter. Ja, aber es gibt Leute, die halten sich mit ihren ganzen Fragezeichen auf, ohne jemals ein Statement zu machen, ohne jemals zu sagen, aber das ist unverhandelbar, das steht für mich und das ist meine Grundlage. Und das brauchen wir. Alle Schrift ist vom Heiligen Geist eingegeben. Und das bedeutet, die Schrift hat sein Wesen, seine Natur. Weil der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist, ist die Schrift Wahrheit. Weil der Heilige Geist ein Geist der Kraft ist, ist die Schrift voller Kraft. Er ist der Geist, der lebendig macht. Die Schrift macht lebendig, baut auf, ermutigt darüber, wenn wir später noch mehr hören. Ja? So, Gottes Wort, das Evangelium, die Schrift ist die Wahrheit. Und die einzig gültige und von Gott akzeptierte Definition von Glauben, und das müssen wir leben und das müssen wir verkündigen, ist, an Jesus zu glauben, ist identisch mit an sein Wort zu glauben, ist identisch mit dem geschriebenen Wort übereinzustimmen und dem Wort Gottes zu gehorchen. Und wer ein bisschen sich auskennt in der christlichen Landschaft, der weiß, dass solche Sätze heute Seltenheit haben. Dass es lauter verschiedene Definitionen und Vorstellungen gibt, was Glauben bedeutet. Es gibt viele menschliche Imitate, aber es gibt nur einen Glauben, den Gott verordnet hat. Und das ist der Glaube, wie die Schrift sagt. Und den verkündigen wir. Halleluja. So, da ist Leben, da ist Licht, da ist Kraft in dem Worte Gottes. Ich spare mir jetzt die vielen Schriftstellen, die das belegen. Glauben an Jesus ist eine Bereitschaft, eine Willigkeit. Ich werde jetzt lernen, ihm zu gehorchen. Das ist die biblische Definition. Wenn du das haben willst, Johannes 3, 36. Das ist die biblische Definition. Galater 3, Vers 1, Galater 5, Vers 8. Sein Wort zu bewahren, das Wort Jesu zu bewahren, das ist der einzige Weg, ihn nicht zu verleugnen. Habe ich gar nicht jede Schrift, aber es ist Offenbarung, Kapitel 3. Ihr habt mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Dreh diesen Satz um. Das Wort nicht zu bewahren ist identisch mit ihn zu verleugnen. Und das heißt, wir haben heute viele händehebende, in Zungen sprechende Gläubige, die Jesus verleugnen. Das ist die Realität in unserem Land, in unserer Zeit. Und wir machen dieses Seminar, damit du Teil wirst einer Bewegung, die schon längst begonnen hat, eine neue Reformation kommt. Zurück zum Wort, zurück zum Evangelium. Das ist, was der Heilige Geist tut. Da auf der einen Seite geht es den Bach runter, auch im pfingstlich-charismatischen Bereich. Und alle möglichen seltsamen Dinge werden dort verkündet und geglaubt. Aber auf der anderen Seite hat Gottes Gegenbewegung schon längst begonnen. Schon längst begonnen. Und Menschen besinnen sich auf die Grundlagen ihres Glaubens. Und da ist die Power und da ist das Licht. Und da kommt die Freiheit. Denk dir mal an das mit Recht sogenannte finstere Mittelalter. Warum war das finster? Weil kein Licht mehr da war, weil kein Plan da war, weil kein Verständnis da war. Wer ist Gott und was bietet er den Menschen an und was heißt es, an ihn zu glauben? Da war über Jahrhunderte, hat sich gefestigt, die Herrschaft der katholischen Kirche. Messen wurden auf Latein gehalten. Welcher Bauer kann denn Latein? Hallo, kommt da keiner auf die Idee, wir reden an unserem Publikum vorbei? Es ist doch seltsam, so eine verrückte Idee. Ja? Ich rede auch nicht hier Chinesisch, ich kann zwar nicht, aber weil ich weiß, hier sitzen Deutschsprachige. Ja, selbst wenn ich Chinesisch könnte, es bringt nichts, wenn ich diese wunderbaren Dinge auf Chinesisch bringe. Und genauso hat es nichts gebracht, auf Latein Dinge zu sagen. Und es hat auch wirklich nicht dazu beigetragen, dass Leute etwas verstanden haben. Es ging ja sogar noch weiter. Der Besitz von Bibeln und das Lesen von Gottes Wort war verboten. Weil man so ein falsches Verständnis von der Heiligkeit hatte, der Bauer, der könnte das missverstehen. Der könnte das Wort verdrehen, der könnte daraus eine Irrlehre machen. Das sagen die, die die größte Irrlehre verbreitet haben, über Jahrhunderte. Kein Vertrauen in das Wort Gottes, das Wort spricht für sich selber. Der Heilige Geist macht das Wort lebendig und öffnet die Augen und es überzeugt den Leser. Das ist nicht ein Wort von Menschen, das ist ein Wort von Gott. Das ist eine sich selbst bestätigende Kraft in dem Wort Gottes. Als ich ausgeflippter Hippie war, im Bauernhaus, unsere schönen romantischen Träume, neue Gesellschaft, Love and Peace, ist alles zerbrochen. Ich war der letzte Überlebende dieser Wohngemeinschaft. Die anderen waren alle schon weg und ich war so alleine und es war so kalt und ich hatte kein Geld und alles war einfach furchtbar und depressiv und dunkel und keine Sicht, kein Plan, kein gar nichts. Und es war kalt und ich hatte kein Geld für Kohlen. Und ich holte Holz vom Dachboden in meinem Bauernhaus und habe das Holz zerkleinert und in den Ofen gesteckt, um ein bisschen Wärme zu bekommen. Und da war ein großes Bild und das passte nicht in den Ofen. Also wollte ich das zerbrechen, damit es ofenfertig dann irgendwie ist. Und bevor ich das zerbrach, ich sah, das ist gar kein Bild. Das ist ja ein Text. Da steht ja was geschrieben. Da ist gar kein Gemälde. Da steht ein Text. Und ich lese das. Und als ich das lese, es war wie ein Hammer, der von oben einfach mir eine verpasst. Und ich war wie in einem Moment komplett aufgewacht. Und ich wusste, dass ich wusste, es gibt Gott. Das hat nicht ein Mensch geschrieben. Und dieses Wort war Jesaja 40. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dieses Wort hat mich sowas von schockiert. Wirklich, buchstäblich. Ich guckte nach oben und ich dachte, wo ist er jetzt? Ich wusste, dass ich wusste, das ist kein Menschenwort. Gott hat gesprochen. Und du musst wissen, ich war geplagt von Paranoia. Vom letzten LSD-Trip irgendwie war ich nicht ganz runtergekommen und hatte Wahnvorstellungen, Verfolgungswahn und lauter verrückte Ideen, die ich jetzt nicht weiter erklären will. Aber es war eine furchtbare Qual. Angstzustände, Panikzustände. Und da kommt dieses Wort, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und ich wusste, dass ich wusste, es gibt einen Gott im Himmel. Und rannte zu meinem Bücherregal, da stand die schöne große Bauernbibel, habe ich nie gelesen, aber das macht sich gut irgendwie als Philosoph, dass man auch eine Bibel im Regal hat. Ich rannte zum Regal, holte die große Bibel raus, schlug die auf und ich verstand kein einziges Wort. Ich verstand nichts. Aber ich habe gemerkt, da ist etwas, da ist jemand, der mich kennt und der hat den Anspruch auf mein Leben. Das war eine der Schlüsselerfahrungen auf meinem Weg zur Begegnung mit Jesus, dieses Wort Gottes. So, ich weiß, das Wort Gottes hat Kraft, es bringt Licht. Und so war es auch damals, als dieses finstere Mittelalter auf dem Höhepunkt war. Da gab Gott Offenbarung einem kleinen Mönchlein. Und er hat auf einmal etwas verstanden, was nie gepredigt wurde, was nie erklärt wurde, was nie gelesen wurde aus dem Wort Gottes. War ja alles lateinisch. Und er hat verstanden, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und mit einem Mal hat er verstanden, es geht nicht um Almosen, es geht nicht um Beichte oder Eucharistie feiern, die ich regelmäßig nehmen muss oder dies oder das. Es geht nicht um all das, sondern es geht darum, da ist einer, der hat für mich bezahlt. Und ich soll an den glauben. Und dieser Glaube ist die Alternative zu all meinen nutzlosen Werken bis hin zur Geißelung, die er unternommen hat, um irgendwie Frieden mit Gott zu finden. Und das Licht schien. Das Licht brach durch und hat innerhalb von wenigen Jahrzehnten die geistliche und politische Landschaft in Europa dramatisch verändert. So eine Kraft ist im Evangelium. Halleluja. Halleluja. Und das Tragische ist, dass heute viele nicht verstehen, was eigentlich der Kern der Reformation war. Und weil sie es nicht verstehen, nie studiert haben, nie sich Gedanken gemacht haben, nie Kirchengeschichte studiert haben. Deswegen missverstehen sie das und denken, ja, das ging um Ablass und um noch ein paar andere Riten oder Luther wollte endlich heiraten und deswegen hat er gegen das Zölibat gekämpft oder irgend so etwas. Nein, es ging um etwas ganz anderes. Es war eine Revolution. Die Reformation war eine Reformation und eine Revolution. Und zwar in dem Sinne, und das werde ich gleich erklären, dass die Autoritätsverhältnisse auf den Kopf gestellt wurden, beziehungsweise vom Kopf auf die Füße. Ich will das Gleiche noch ein bisschen weiter erklären, weil das so wichtig ist, dass wir das verstehen. Und Luther mit diesem Verständnis, Gottes Wort ist gültig. Und es braucht keine Kirche, es braucht keinen Papst, es braucht keinen Mensch, der bestätigt, was das Wort sagt. Das Wort bestätigt sich selber. Es ist eine Kraft im Wort Gottes, Wahrheit dem Herzen des Suchenden kundzutun und ihn zu überzeugen. Er braucht keine Dogmen, er braucht keine autoritäre Kirche, die ihn bevormundet, was er zu glauben und nicht zu glauben hat. Er braucht nur eine Hingabe an das geschriebene Wort Gottes und an den Heiligen Geist. So Luther entdeckte die Gültigkeit wieder. Es war nicht eine neue Idee. Heute gibt es viele Leute, die erzählen, ja, sola scriptura ist eine Erfindung der Reformatoren. Was für ein Quatsch. Das Wort Gottes bestätigt selber, dass es diesen Anspruch hat, Wahrheit zu sein. Und Leute kommen dann ganz klug daher, zeigt mir in der Bibel, wo steht hier sola scriptura? Ich habe das ganze Konkordanz durchgeguckt und der S wie sola gibt es gar nicht in der Bibel. Sola scriptura ist kein biblisches Prinzip. Geht's noch dümmer? Hast du schon mal unter D wie Dreieinigkeit geguckt in der Konkordanz? Es gibt keine einzige Schriftstelle, die die Dreieinigkeit mit diesem Wort betitelt. Und trotzdem, wenn du studierst, wer ist Jesus, wer ist der Heilige Geist, wer ist der Vater? Du kommst zu keinem anderen Schluss. Unser Gott ist ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und man braucht keine Kirchen- und Konzilsbeschlüsse, um das zu glauben, sondern das ist die Wahrheit und die finden wir in diesem Buch. Wir kommen zu keinem anderen Schluss. So was für eine törichte Idee. Ja, der Begriff sola scriptura steht nicht in der Bibel, dann ist das auch nicht biblisch. Was für eine kurzsichtige Sicht und ein Umgang mit der Bibel. So, das war das tragende Fundament. Weil Gottes Wort wahr ist, unabhängig von Päpsten und Konzilen und Kirchen und Meinungen und Dogmen und Beschlüssen. Das Wort Gottes in sich hat diese Wahrheit. Und deswegen steht das Wort Gottes über allem. Und das war die Revolution. Weil davor hat die Kirche gesagt, die Bibel hat deswegen Gültigkeit, weil wir sie als Wort Gottes anerkennen. Ohne uns hätte dieses Buch keinen Wert. Was für eine Anmaßung. Wenn man das vor 2000 Jahren einem gläubigen Juden erzählte, der sagte, von was schwafelst du? Gottes Wort ist die Wahrheit, ob du das glaubst oder nicht. Und ich brauche nicht deine Bestätigung und deine Dogmen. Ich brauche nur diesen wunderbaren Heiligen Geist und das geschriebene Wort. So, diese Entdeckung, Wiederentdeckung, dass Jesus sich zu den Schriften gestellt hat, dass die Schrift wahr ist. Das war die Revolution. Das hat alles verändert. So, Luther und seine Anhänger standen mit dieser Idee, sola scriptura, gegen die Lügen der katholischen Kirche. Heute, 500 Jahre später, stehen die, die sich nennen Protestanten, gegen das Prinzip sola scriptura in einer wohlwollenden Haltung zur katholischen Kirche, 500 Jahre später, und alles hat sich umgedreht. Als wenn die Reformation nicht stattgefunden hätte, als wenn das alles irgendwie nur eine Idee von ein paar ausgeflippten Typen waren, die sich nicht unterordnen wollten. So was wir erleben in unserer Zeit. Und deswegen ist das wichtig, dass wir die Reformation verstehen, dass wir diesen Anspruch, das Wort Gottes ist der letzte und höchste Maßstab, an dem alles gemessen wird, was man glaubt, was gelehrt wird, was wir für richtig halten. Sola Scriptura heißt nicht, wir glauben nur an das, was in diesem Buch ist. Sonst hätten wir keine Videolampen heute, weil die kommen in diesem Buch nicht vor und Videokameras schon gar nicht. Das ist eine verrückte Idee. Ja? Ja, und Leute sagen dann, ja, also dies und das ist ja nicht biblisch. Und ihr Verständnis von biblisch ist, es muss in der Bibel stehen. Das ist nicht Sola Scriptura. Nicht alles, was richtig ist und was notwendig ist für das Leben, steht in der Bibel. Aber die Bibel ist der Maßstab, an dem jede Lehre, jede Idee, jede Kirchen- und Gemeindepraxis gemessen werden muss. Das ist der unfehlbare, unverlässliche, unverlässliche Maßstab. Und alles, was diesem Maßstab widerspricht, muss als Lüge abgetan werden. Weißt du, dass Luther Licht bekommen hat über, das war sein Durchbruch, um diese ganze Geschichte voranzutreiben, Galater 1, wo Paulus sagt, wenn irgendjemand ein anderes Evangelium verkündet, als das, was ich verkündet habe, der sei verflucht, der sei unter dem Gericht Gottes. Das war die Umkehrung der Autoritätsverhältnisse. Jetzt ist das Wort der Maßstab und das Wort misst Menschenworte, Konzilsworte, päpstliche Dogmen und kirchliche Praktiken. Das Wort ist der Maßstab und was mit dem Wort nicht übereinstimmt, ist nicht von Gott. Punkt. Und das war die Revolution, das war der große Hammer. Und das haben sie sofort verstanden. Irgendwo habe ich doch hier noch ein wunderbares Zitat. Hier schreibt einer von dem päpstlichen Hof und den Chefs dort, von den Beamten, Kurie, dieses Skandalon. Die Umkehrung der Autoritätshierarchie wurde von Luthers Gegnern sofort deutlich gesehen. So schrieb Silvester Prieras, ein Mann der Kurie, als Antwort auf die Thesen von Luther. Wer sich nicht an die Lehre der römischen Kirche und des Papstes hält, als an die unfehlbare Glaubensregel, von der auch die Heilige Schrift ihre Kraft und ihre Autorität bezieht, der ist ein Ketzer. Hast du mitgedacht? Die Schrift angeblich, und das war ihr Denken, bezieht ihre Autorität von der Kirche. Und die Revolution war, dass Luther gesagt hat, nein, nein, die Kirche ist unter dem Wort Gottes und das Wort regiert die Kirche, unabhängig von was Päpste und Konzile und sonst irgendwie erzählen. Das war die eigentliche Revolution, nicht der Kampf gegen Ablass oder Zölibat oder irgend so etwas, sondern die Frage, welchen Stellenwert, welchen Platz, welche Autorität hat das Wort Gottes? Und das Tragische ist, dass wir heute viele haben, die als geistliche Leiter angesehen werden, die das nie verstanden haben. Die nie verstanden haben, was die Reformation ist. Woran sehen wir, dass sie das nicht verstanden haben? Weil sie heute werben für Einheit, für Zusammenarbeit, für Versöhnung mit denen, die dieses Wort mit Füßen treten. Das ist der Beweis, dass sie niemals verstanden haben, was die Reformation war. Und weil jetzt nach 500 Jahren das alles wieder umgedreht wird, deswegen machen wir dieses Seminar, deswegen müssen wir Menschen festmachen, was du glaubst und warum du es glaubst und was die Inhalte deines Glaubens sind. Glauben ist nicht einfach, ich glaube an Jesus. Wenn ich an Jesus glaube, dann glaube ich an seine Worte. Wie viele Male höre ich das? Ja, aber bei den anderen ist auch Jesus im Mittelpunkt. Nein, wenn Jesus im Mittelpunkt ist, ist sein Wort im Mittelpunkt. Und wenn sein Wort nicht im Mittelpunkt ist, dann ist er nicht im Mittelpunkt, egal was man für religiöse Phrasen drischt. Das ist der Prüfstein, das ist die Messlatte. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Worten und dem Wesen Jesu ist und mit der Schrift ist, dann ist nicht Jesus im Mittelpunkt. Sie glauben, dass sie glauben, aber sie glauben nicht. Das ist der Unterschied. Und wir haben heute Männer, auch Frauen, aber hauptsächlich Männer, mit Rang und Namen, die als geistliche Leiter und Leuchttürme in unserem Land angesehen werden. Und sie werben mit vielen schönen Worten für diese Einheit, für diese Versöhnung, angebliche Versöhnung. Das Wort muss sich niemals mit der Lüge versöhnen. Es steht im ständigen und bleibenden Widerspruch zur Lüge. Und es gibt niemals etwas, was das verbindet. Licht und Finsternis können nicht zusammengehen. Entweder ist es Wahrheit oder ist es Lüge. Entweder ist es Licht oder es ist Finsternis. Dazwischen gibt es nichts. Entweder oder. Und das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Und wir müssen wissen, wo der Fehler liegt. Wir müssen wissen, was Gottes Antwort auf diese Geschichte ist. Und wir müssen widersprechen, wenn uns erzählt wird, diese Einheit, diese Versöhnung, dieses Zusammengehen und Zusammenarbeiten mit der katholischen Kirche sei ein Werk des Heiligen Geistes. Ich sage dir, wir sind in Schwierigkeiten, wenn unsere größten Leiter das Werk Satans nicht mehr unterscheiden können vom Werk des Heiligen Geistes. Wir sind in Trouble. Und in Kürze, was immer das bedeutet, vielleicht dauert es noch 20 Jahre, ich weiß es nicht, vielleicht dauert es sogar 30 Jahre, ich weiß es nicht, aber es muss heute anfangen. In Kürze werden wir Leiter bekommen nach dem Herzen Gottes, die sagen, das ist die Wahrheit und dazu stehe ich. Und die alte Leiterschaft hat abgewirtschaftet. Wie Saul, der war abgesetzt, aber er war noch König. Aber Gott hat schon die Alternative vorbereitet. Da wurde schon ein David ausgebildet und trainiert und vorbereitet für eine neue Ära. Und darum geht es heute. Darum geht es. Es wird eine neue Reformation geben, glaubt es mir. In dem Land der Reformation. Wo heute Leute sagen, die Spaltung, die böse Spaltung ging von Deutschland aus und jetzt muss von Deutschland aus wieder die Versöhnung kommen. Blinden Leiter, die das Evangelium nicht verstehen. Das ist traurig. Und Gott sucht solche, die sich wieder auf diesem Grund wiederfinden und die sagen, das ist die Wahrheit. Und weil die Wahrheit ist, müssen wir um der Wahrheit willen die Lüge Lüge nennen. Weil die Lüge ihr freches Haupt erhebt und weil die Lüge sich anmaßt, gleichberechtigt neben der Wahrheit zu stehen und auch anerkannt werden will. Das ist unsere Zeit. Die Lüge sagt, ich stehe auf Augenhöhe, ich bin genauso richtig. Und irgendwer muss aufstehen und deswegen bist du hier. Deswegen bist du hier. Predige das Wort. Nicht deine Gefühle, deine Erfahrungen, deine Ideen, nicht was du auf YouTube aufgeschnappt hast, sondern das, was der Heilige Geist aus diesem Buch dir gegeben hat. Und die Wahrheit zu verkündigen, bedeutet immer auch den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge deutlich zu machen. Wenn Wahrheit verkündigt wird, muss das Licht scheinen und die Zuhörer müssen verstehen, okay, wenn das die Wahrheit ist, dann ist das, was ich bis jetzt geglaubt habe, die Lüge. Und ich verwerfe die Lüge und ich wähle die Wahrheit. Das muss geschehen durch unsere Verkündigung. Und es darf niemals sein, dass wir Menschen in ihrem menschlichen Irrglauben, wo sie alles vermischen, wo keine Wahrheit ist, keine Konturen ist, dass wir ihnen bestätigen, sie sind auch auf dem richtigen Weg. Nein, auf dem richtigen Weg ist, wer Jesus als das Wort Gottes anerkennt und die Schrift und seine Worte und die Lehren der Apostel. Der ist auf dem schmalen Weg. Amen. Um das geht es, ihr Lieben. Das geht es. Ich muss sagen, als Christ habe ich mich niemals beschäftigt mit katholischer Kirche, was die glauben. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, ich bin Christ geworden vor 50 Jahren. Jeder hat gewusst, Ökumene ist vom Teufel. Jeder hat das gewusst. Es gab überhaupt keine Seminare darüber. Das war Common Ground, das war ganz klar. Wir haben Jesus, wir haben das Evangelium, wir haben die Bibel und da läuft irgendwas anderes. Okay, was auch immer, Herr segne Sie, aber wir gehen mit Jesus, mit dem Wort. Und jetzt haben wir so viele Angebote und so viel verführerische Reden, wie gesegnet das ist. Und werbende Worte und Einladungen. Und die Stimmung kippt und jetzt fängt es schon an, dass die widerstehen, so wie du und ich, jetzt als die Bösen, als die Spalter, als die Verkläger der Brüder, als die Nörgler, als die Kritiker, als die, die immer was Negatives zu sagen haben, die immer das Haar in der Suppe finden wollen, als die, die nicht sich beugen wollen, dem Trend des Heiligen Geistes verunglimpft werden, pathologisiert werden. Das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Die Phase von Zuckerbrot geht zu Ende und jetzt kommt die Peitsche. Und wir werden sehen, was in den nächsten wenigen Jahren passiert und wie die Stimmen von den Kanzeln gegen diejenigen, die Sola Scriptura verteidigen, immer aggressiver und immer verurteilender und immer böser werden. Eine Verfolgung wird vorbereitet. Aber das soll uns keine Angst machen, sondern das soll uns ermutigen, Jesus kommt bald wieder. Und er tut noch einmal ein Werk in der Gemeinde, auch in Deutschland. Er hat Deutschland nicht abgeschrieben. So, ich hatte nie ein Interesse an katholische Kirche und was die glauben, das war mir vollkommen klar. Das hat mit mir, mit meinem Weg mit Jesus überhaupt gar nichts zu tun. Und dann kam 2007 die große Konferenz. Miteinander, wie hieß es? Miteinander für Europa. Und es hatte noch einen anderen, gemeinsam, wie denn sonst hieß es nachher. Und auf einmal 10.000 Leute treffen sich, katholische Würdenträger waren dabei und man feiert die Einheit. Und eine höchst interessante Atmosphäre breitet sich aus. Ich bin auf einigen, da war ich nicht, aber ich bin auf anderen Leiterkonferenzen gewesen. Und es war, wie wenn die berauscht sind. Wie wenn die berauscht sind, wie wenn die besoffen sind. Und die applaudieren zu Dingen, sagen, Leute, versteht ihr, was ihr hier applaudiert? Ich habe ein Video gesehen von einer großen Leiterkonferenz. Alle Leiter von Vineyard, Deutschland, Österreich und Schweiz waren da. Und Leiter von Amerika mit Rang und Namen, die heute gefeiert werden als die, die Trends hätten, waren auch da. Und der Leiter dieser Bewegung, er sagte, es ist sein Auftrag, die Versöhnung mit der katholischen Kirche in die Vineyard-Bewegung zu bringen. Das ist sein Auftrag von Gott. Und er gab all seinen Leuten einen Maulkorb und sagt, wenn ich noch einen höre, der schlecht redet über die katholische Kirche, und schlecht reden bedeutet Irrlehre, Irrlehre nennen, das ist schlecht reden in seiner Definition gewesen. Wenn ich noch einen höre, der schlecht redet über die katholische Kirche, dann komme ich und lege mich mit dem an. Und weißt du, was passiert ist? Hunderte von Leuten standen auf und applaudierten und gaben Standing Ovations. Ich sage, habt ihr noch alle? Ihr kriegt gerade einen Maulkorb, ihr dürft Lüge nicht mehr Lüge nennen und ihr feiert das noch und ihr applaudiert noch und freut euch und seid besoffen von einem Geist, der nicht der Heilige Geist ist. Und solche Events hat es seitdem viele gegeben und gibt es viele. So, stell dir dieses Paradoxe vor. Luther entdeckt Sola Scriptura und er alleine steht gegen dieses mächtige katholische System, das über Jahrhunderte geherrscht hat. Sehr grausam, sehr autoritär, sehr bestimmend. Das wusste mit den Gegnern umzugehen. Und heute, die sich Protestanten nennen, haben alles vergessen, stellen sich gegen Sola Scriptura und suchen wieder die Einheit und die Verbindung und die Zusammenarbeit und die sogenannte Versöhnung mit der katholischen Kirche. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Evangelium verstehen, dass wir die Bedeutung und die Kraft des Wortes Gottes verstehen und dass wir verstehen, was es heißt, Gottes Wort ist die Wahrheit. Das ist nicht ein theoretischer Begriff, das hat mit unserem Leben zu tun. Das hat mit unserem Glauben zu tun. Das hat etwas mit unseren Beziehungen im Volke Gottes zu tun. Das ist nicht ein Randthema, das ist absolut entscheidend. Wenn Sola Scriptura nicht mehr gilt, dann ist Tor und Tür offen für den größten Blödsinn. Woran soll man dann noch messen? Vorhin unser Bruder hat das erwähnt, die Leute vom Beröa, die haben den vollmächtigen Paulus gesehen, erlebt seine Predigten. Das ging ihnen durch und sie haben gehört von den gewaltigen Wundern, die Gott durch ihn tut und so weiter. Und was dann? Sie fallen in Ehrfurcht nieder und sagen, du bist der Apostel, du bist der Gesandte Gottes. Nein. Das waren Juden, gläubige Juden, die davon überzeugt waren, das Alte Testament ist das Wort Gottes. Und alles, was wir hören, auch wenn es sich neu anhört, wir müssen es prüfen an einem einzigen Ding, an der Schrift. Nicht, oh, da war so eine Salbung, das muss von Gott sein. Das sind Zeichen und Wunder passiert, das muss von Gott sein. Nein, die gingen nach Hause, haben gesagt, das war sehr beeindruckend. Wir haben noch nie jemanden so predigen hören. Das klingt sehr interessant und das scheint in die richtige Richtung zu gehen und alles in uns sagt, ja, 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 aber wir sagen nicht ja. Wir gehen nach Hause und studieren die Schriften, ob es sich so verhielte. Und erst nach Prüfung an den Schriften haben sie seinen Dienst angenommen. Das ist, warum der Heilige Geist die Leute vom Beröa lobt. Er lobt sie. Er kritisiert sie nicht. Er sagt, ihr habt einen kritischen Geist, ihr nehmt den Dienst der Apostel nicht an, ihr seid skeptisch, ihr seid rebellisch. Er lobt sie dafür, dass sie diese Haltung haben. Schön und gut, klingt alles sehr plausibel, klingt gewaltig, die Salbung ist da, aber wir gehen nach Hause und wir prüfen an den Schriften. Und wie gesagt, wenn das nicht mehr da ist, wenn diese Sicht nicht mehr da ist, es muss alles sich wiederfinden in den Schriften. Dann ist Tor und Tür geöffnet für alles Mögliche. Wer will dann noch sagen, das ist verkehrt? Auf welcher Basis? Und wohin das führt, will ich euch hier an zwei Beispielen kundtun. Und ich weiß schon wieder, da gibt es wieder E-Mails. Das darf man nicht, man darf nicht einen Namen nennen, man darf nicht honorige Leiter kritisieren. Wo steht das bitte in der Bibel? Kannst du mir da ein Schriftwort für zeigen? Der große Apostel Petrus hat geirrt und Paulus hat nicht gesagt, oh, ich weiß, der irrt sich, aber ich darf ja nichts sagen. Er ist ja Apostel Klasse A und ich bin C-Klasse, also ich muss mal schön kleine Brötchen backen und ich weiß zwar, das passt irgendwie nicht, aber ich darf das nicht sagen. Was sagt die Schrift? Er hat ihn konfrontiert und korrigiert und zurechtgewiesen vor allen. Ja, aber Paulus, weißt du nicht, Matthäus 18, du musst hingehen und du musst das privat klären. Heutige Pharisäer verdrehen alles. Matthäus 18 redet davon, wenn du mich beleidigt hast, dann komme ich zu dir und sage, du, wir müssen was klären. Aber wenn du nicht an mir gesündigt hast, wenn du dich hinstellst und Blödsinn verkündigst und das im Internet verbreitest und Tausende und Zigtausende oder sogar Millionen das sehen, dann habe auch ich ein Recht zu sagen, das ist nicht das Wort der Wahrheit. Das war nicht aus dem Heiligen Geist. Aber da ist heute eine große Verwirrung. Wie gehen wir um mit den Sünden und Vergehungen und Verdrehungen unserer Leiter? Das ist einer der Punkte, der jetzt gerade auf Gottes Agenda steht. So, also, ich will euch zwei Beispiele geben von einem Mann, der einen großen Einfluss hat als Katholik in protestantische Kreise, Johannes Hartel. Und das sind öffentliche Zitate aus einem Buch. Jetzt hör mal, Originalzitat aus dem Buch Katholisch als Fremdsprache, Seite 53. Wer katholische Christen fragt, das ist das Zitat jetzt, zeigt mir, wo das mit Maria und der Marienverehrung in der Bibel steht. Wer das fragt, kann als Antwort hören vom Katholiken eben, es muss nicht in der Bibel stehen, der Heilige Geist hat uns dies nach und nach gezeigt. Das ist das Gegenteil von Sola Scriptura. Das ist das Gegenteil von Sola Scriptura. Ja, wir haben die Bibel, aber die Entwicklung geht weiter und Gott offenbart heute Dinge, die stehen nicht in diesem Buch. Ja, die widersprechen sogar diesem Buch. Die widersprechen diesem und trotzdem sind die von Gott. Mein ganzer Lehrdienst ist auf einem einzigen Fundament. Darauf baut sich alles auf. Gott ist nicht verwirrt. Er wird nicht ändern, was er aus seinem Mund hervorgehen hat lassen. Seine Worte gelten. Halleluja. Und gleich ein weiteres zum selben Thema, auch vom Herrn Hartl. Anführungszeichen, Zitat Anfang. Vielleicht würde sich Jesus freuen, wenn wir zu ihm kommen und ihn fragen, welche Beziehung möchtest du, dass wir zu deiner Mutter haben? Es ist die Aufgabe Jesu, uns zu zeigen, welchen Platz seine Mutter in unserem Leben haben soll und welche Gnaden, hör zu, welche Gnaden er uns durch seine Mutter geben will. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Und jetzt check mal schnell die Schriften, geh durch deine innere Konkordanz durch und stell dir die Frage, wo haben die Apostel jemals auch nur ein einziges Mal darüber gelehrt, dass wir eine Beziehung zu Maria haben sollen? Wo bitte ist das im Wort? Und noch viel krasser, ja, dass wir durch sie Gnaden bekommen. Das ist schon Gotteslästerung. Unsere Gnade kommt von Jesus, der die Gnade für uns zur Verfügung gestellt hat, freigegeben hat durch seinen Tod, durch sein Leiden und durch sein Sterben. Und wenn wir das glauben, bekommen wir Gnade. Ohne Kirche, ohne Priester, ohne Maria, ohne Heiligen, ohne irgendwas. Jeder von uns bekommt Gnade von Gott. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Von seiner Fülle, nicht von Marias Fülle, die hat nämlich keine Fülle. Oder von Heiligen oder von einer Kirche oder einem Priester. Und jemand, der solche krassen Ideen verkündigt, werden Tor und Türen aufgemacht in allen möglichen protestantischen Leiterkreisen. Man müsste die alle nehmen und schütteln und sagen, habt ihr noch alle? Wisst ihr, was dieser Mann glaubt? Wo steht ihr? Ist die Bibel Gottes Wort? Wenn ja, dann dürft ihr mit diesem Mann nichts zu tun haben. Außer ihn zurechtzuweisen und zu kritisieren. Aber nicht ihn einladen und hofieren und Leiterkonferenzen machen und ihm alle Türen auftun. So, da sind wir mittendrin in diesem Thema, die große Verführung in der Endzeit. Da haben wir praktische Beispiele von dem, wovon Jesus geredet hat. Ein wesentliches Merkmal der Zeit, bevor er wiederkommt, wird sein religiöse Verführung. Das heißt, dass Menschen mit frommen Worten, die alle christlich klingen, Liebe, Einheit, Versöhnung, Barmherzigkeit, und noch ein paar andere Dinge. Mit diesen Worten versuchen ungefestigte Seelen zu fangen und in ein Gefängnis zu stecken. In ein geistliches Gefängnis. Und sie zu bringen letztendlich. Und jeder, der schon mal Ökumene studiert hat, weiß, dass das die Idee der katholischen Kirche ist. Einheit ja, aber Einheit unter dem Papst. Nicht, wir sind alle gleich. Ich verstehe nicht, dass protestantische Leiter sowas nicht lesen und sagen, ja, wenn das Einheit ist, dann nicht. Ja? Einheit unter dem Papst, das ist nicht verhandelbar. Das ist für die katholische Kirche nicht verhandelbar. Das ist das Oberste. Ja, wir dürfen die verirrten Brüder, das bist du und ich, wir dürfen zurückkommen, huldvoll in den Schoß der Kirche. unter dem Papst, nicht unter das Wort, unter dem Papst. Erste Timotheus 4,1. Menschen fallen ab vom Glauben durch Lehren von Dämonen. Nicht Lehren über Dämonen, das brauchen wir unbedingt. Aber Lehren, die ihren Ursprung haben, die inspiriert sind, die gegeben worden sind, die hineingeblasen wurden in das Volk Gottes von Dämonen. Und zwar von der Kanzel. Von namhaften Autoren, die Bestseller-Autoren sind. Kommt das hinein. Und die, die dem widersprechen, werden klein gemacht. Wer bist du? Hast du auch so viele Follower wie der? Hast du auch so viele Bestseller geschrieben wie der? Hast du auch so eine große Kirche wie der? Wenn nicht, dann halt die Klappe. Also das Kriterium ist die Größe des Dienstes, nicht die Wahrheit. Das Kriterium ist Akzeptanz. Und das ist niemals ein gültiges und glaubwürdiges Kriterium. Und deswegen, 2. Timotheus, Kapitel 4, woraus wir den Titel haben für dieses Seminar. Und hör mal, wie das anfängt. Daher bezeuge ich dir ernstlich, vor dem Angesicht Gottes. Daher, was heißt daher? Weil da vorher schon gravierende Sachen gesagt worden sind. Und das werden wir uns ein anderes Mal anschauen. 2. Timotheus 3. Ein erschreckendes Bild wird dort gemalt von den Gläubigen in der Endzeit. Und Gläubige, die gar nicht wirklich glauben, die ein falsches Evangelium gehört haben, beanspruchen, anerkannt zu werden als Gläubige. Und darum ist das ein Konflikt und darum sind das schwierige Zeiten. Aber darauf kommen wir noch zurück. Wir schauen uns 2. Timotheus 3 noch einmal, weil der so wichtig ist, auch für uns. Daher, weil es dieses Durcheinander geben wird, weil nachher alle möglichen Leute, die nicht glauben an Jesus, das Wort Gottes, an die Schrift als Gottes Wort, beanspruchen, gläubig zu sein. Und die kommen rein in die Gemeinden. Und sie beharren auf ihren seltsamen Ideen. Und wie viele geben nach? Da kommt jemand in die Baptistenkirche und bis vor kurzem, vor einigen Jahrzehnten, die Regel war, du kommst nur in eine Baptistenkirche, wenn du getauft bist. Als jemand, der seinen Glauben bezeugt hat an Jesus und mit Untertauchen diese Identifikation mit dem Sterben, Tod und Auferstehung Jesu vollzogen hat. Wer gesagt hat, du, brauche ich nicht. Ich bin schon als Kind schon getauft. Die Baptisten haben gesagt, no way. Wir sind Baptisten. Wir glauben, dass das unbedingt zum Evangelium dazugehört. Wie recht haben sie. Aber jetzt, unter dem Einfluss des Zeitgeistes, ja, wenn du mir sagst, das hat Gott dir so gezeigt, dass er diese Besprenkelung als Baby anerkennt als Taufe. Wenn du mir das sagst mit Traum, mit treuem Dackelaugen, wer bin dann ich zu sagen, das hat dir Gott nicht offenbart? Weil du hast ja die Überzeugung, das hat Gott dir gesagt. Das muss ich stehen. Das ist derselbe Irrsinn in der Gemeinde wie in der Welt, wo verlangt wird, dein Nachbar, den du kennst als Mann über Jahrzehnte, auf einmal erzählt er dir, er ist eine Frau und es wird, kann er ja machen. Haben wir ja nichts dagegen. Jeder kann hier machen, was er will. Aber er kann nicht von mir verlangen. Ich habe ihn jahrzehntelang als Mann gesehen und Herrn Meier gegrüßt und jetzt soll ich Frau Meier zu ihm sagen, wo ich weiß, er ist biologisch immer noch ein Mann. Kann ich nicht. Das geht nicht. Wahrheit ist Wahrheit. Und das habe ich übrigens auch aus diesem Buch. Am Anfang schuf er sie als Mann und Frau. Wie viele biologische Geschlechter kennt Gott? Zwei biologische Geschlechter. Und ich bin sein Nachfolger. Weißt du, was das bedeutet? Das ist das Krasse. Dieselbe Idee. Ja, wenn du jetzt glaubst, du bist eine Frau, wer bin ich, dir das zu nehmen? Wer bin ich, da Fragezeichen zu machen? Das ist doch deine Überzeugung, das ist doch deine Wahrheit. Das ist doch für dich das Leben, das ist die Realität. Und dieselbe Denke, jetzt auch in der Gemeinde. Wenn du sagst, Gott hat dir das gezeigt und wie viele Menschen habe ich getroffen? Ich muss mich nicht nochmal taufen lassen. Ich bin als Kind, als Baby, und er sagt getauft. Ich sage, nein, du bist besprenkelt. Und Gott erkennt das nicht an. Wie wagst du es, das zu sagen? Ich sage dir, warum ich es wage. Weil ich dieses Buch ein bisschen kenne und weil ich den Gott, der Autor dieses Buches ist, auch ein bisschen kenne und weil Wahrheit sich nicht geändert hat. Deswegen muss ich sagen, Evangelium ist Buße, Glauben, getauft werden, empfangen des Heiligen Geistes. Das ist das Evangelium, das ist der Weg in das Reich Gottes und nichts anderes. Amen. Und wer, was Taufe ist, definiert der, der Christsein erfunden hat. Niemand sonst. Wir können nicht dahergehen und Begriffe, die klar definiert sind in der Bibel, umdeuten. Um des Zeitgeistes willen. Wir können das nicht, wir dürfen das nicht. Dann sind wir nicht mehr Diener der Wahrheit, sondern wir sind Diener der Lüge und des Zeitgeistes. Ich lasse ganz viel aus. Holt euch das Konzept bitte, weil ich hier zeige, in welcher grausamen Autorität die Kirche, die katholische Kirche, über die Gläubigen herrscht und ihnen befiehlt, die verrücktesten Sachen zu glauben, ohne Widerspruch. Es darf nicht widersprochen werden. Bei Androhung von göttlichem Fluch und Strafe darf nicht widersprochen werden, auch wenn es 10-mal der Bibel widerspricht. Es darf nicht. Das ist ein Gefängnis. Das ist ein geistiges Gefängnis. Und ich habe mit vielen Originalzitaten das belegt. Ich habe schon gedacht, Mann, das ist alles viel zu viel, ich muss es weglassen. Und jetzt beim Predigen merke ich, es ist zu viel und ich muss es weglassen. Aber hol dir das. Und das ist nicht schlecht, reden über die katholische Kirche. Das sind alles Originalzitate, was sie selber festgelegt haben und wo sie selber sagen, als Katholik musst du das glauben. Im Glaubensgehorsam anhängen. Gehorsam fordern sie. Gott fordert auch Gehorsam, aber Gott fordert Gehorsam gegenüber seinem Wort. Und was wir brauchen, sind wieder Menschen, die überzeugt sind von der Wahrheit, die überzeugt sind von diesem Buch und die damals wie Luther sich hinstellen auf dem Reichstag zu Worms und sagen, ich kann nicht widerrufen. Es sei denn, ihr gebt mir plausible Schriftstellen. Ihr zeigt mir aus dem Wort, dass ich verkehrt bin. Nicht eure Konzile, eure Dogmen interessiert mich nicht. Ihr zeigt mir aus der Schrift, dass ich verkehrt bin. Solange ihr das nicht könnt, kann ich und werde ich nicht widerrufen. Weil es nicht gut ist, gegen das Gewissen zu gehen. Und er war sich dessen absolut bewusst. Bin ganz hundertprozentig sicher. In dem Moment hat er an Johann Hus gedacht, der vor 100 Jahren dasselbe durchgemacht hat. Und sie haben gesagt, komm doch nach Konstanz zum Reichstag, dann besprechen wir das alles. Und wir versprechen dir freies Geleit. Und Johann Hus kommt hin und denkt, er kann jetzt mit denen diskutieren. Und sie verurteilen ihn als Ketzer und verbrennen ihn auf dem Scheiterhaufen. Er sagt, ihr habt mir freies Geleit versprochen. Ja, von zu Hause nach Konstanz, aber nicht zurück. Das ist die listige, böse, verlogene Kirche, die über Leichen geht, um ihre Dogmen etabliert zu halten. Und wenn du an dieses Buch glaubst, wenn du an den Gott der Bibel glaubst, du hast keine Wahl. Du musst das ernst nehmen, was Paulus gesagt hat, da wollte ich ja lesen, Mensch, ich bin gar nicht weitergekommen. Daher, weil es diesen Schlamassel gibt, weil es dieses Chaos gibt, weil es Gläubige gibt, die den äußeren Schein von Gläubigkeit haben, aber die nicht wirklich dem Wort gehorchen. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Also bevor überhaupt die Ermahnung kommt oder der Auftrag kommt, kommt erstmal, denk, wer dir diesen Auftrag gibt, das bin ich, Paulus. Du stehst einmal vor ihm, du musst vor ihm Rechenschaft geben. Und da wird keine Entschuldigung akzeptiert, da wird kein sich rausreden akzeptiert. Du kennst die Wahrheit, du musst für die Wahrheit stehen und erst der Gott, der Lebendige und Tote richten wird. So fängt es an und jetzt kommt der Auftrag, verkündige das Wort, predige das Wort. Welches Wort? Das Wort, das geschrieben ist, das Wort Gottes, das Evangelium, das Paulus gepredigt hat. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe. Überführen heißt, mit Beweisen darlegen, dass jemand verkehrt ist. Das ist die Bedeutung des Wortes Überführung. Es hat nichts mit Anklagen zu tun, es hat nichts mit Beschimpfen zu tun, es hat nichts mit negativen Emotionen zu tun. Es ist aber eine ganz sachliche Feststellung, das ist die Wahrheit und du glaubst die Lüge und jetzt darfst du umkehren. Das ist Überführung. Wir haben sogar heutzutage, das muss man sich mal vorstellen, ein Bestseller-Autor und in vielen Häusern, wenn ich so durchreise und bin zu Gast dort, ich scanne die Regale und da finde ich Bücher von diesem Mann. Und er sagt, der Heilige Geist überführt nicht mehr von Sünde. Das war nur bei der Bekehrung und dann nie wieder. Der Heilige Geist überführt nicht. Wenn du Überführung erlebst, ist es der Teufel. Gott korrigiert dich nicht mehr. Und das ist ein Bestseller-Autor. Und diese religiöse Bindung seiner Follower wird daran deutlich, du musst nur ein Fragezeichen machen hinter einer solchen Aussage. Du musst nur sagen, das ist ja nicht schriftgemäß. Dann stehen die auf und kämpfen für ihren Guru. Und die halten denen Ehren und die heben den hoch, wie bei Asterix, der König auf dem Schild. Und ein Wort gegen diesen Guru, das zeigt, du bist ungeistlich. Auch wenn du Bibelargumente hast und er sagt etwas falsch, ist egal. Das ist Besoffenheit. Das ist Blindheit. Eine blinde Loyalität. Aber wir haben keine blinde Loyalität zu Jesus. Wir haben eine Loyalität aufgrund von Wahrheit, weil wir von der Wahrheit überzeugt werden. Wir müssen ja nicht irgendwelchen Blödsinn glauben, wir müssen nur glauben, was der Gott, der die Wahrheit ist, sagt. Und das ist nicht irre, das ist nicht verrückt, das ist nicht widersprüchlich, das ist ein so wunderbares Gesamtbild, eine Komposition von wunderbaren Wahrheiten, die alle zusammengehören und sich gegenseitig ergänzen und die so ein klares und einfaches und eindeutiges Bild geben. Überführe. Und viele scheinen heute gesagt zu haben, nein, nein, über Sünde sprechen, das ist nicht gut. Ich kenne einen Pastor in Deutschland, der eine relativ große Gemeinde hat oder hatte. Und er rühmt sich, seit ich aufgehört habe, über Sünde zu predigen, ist das Haus voll. Überleg dir das mal. Da brauchen wir nur ganz schnell gegenchecken. Hat Jesus über Sünde gesprochen und über die Gefährlichkeit von Sünde? Ja, hat er. Mit drastischsten Worten. Hat Paulus gegen Sünde gepredigt? Ja, hat er. Hat Paulus gesagt, wir sollen seine Nachahmer sein? Ja, hat er. Okay. Noch Fragen? Weitere Fragen? Das war's. Wo kommt diese Weisheit her? Wir wollen die Leute auferbauen. Die haben eine schwere Woche gehabt. Und jetzt wollen wir sie nicht noch mit Sünden belasten. Die sind schon gestresst genug. Jetzt müssen wir sie aufbauen. Wir müssen ihnen gute Stimmung geben. Wir müssen den Gottesdienst zu einem Event machen, wo sie sagen, ach, war das heute wieder schön und so besinnlich. Und der hat überhaupt nicht über mein Leben gesprochen. Der hat gar nichts von mir verlangt. Ach, ist das schön. Wir sind so frei. Und so muss auch Gott sein. Das ist der Hütten-Jesus. Mein Lieber, wir haben niemals irgendetwas von dir oder einem anderen Menschen erwartet. Das ist der Jesus der Hütte. Aus diesem schrecklichen Roman. Aber das ist nicht der Jesus der Schrift. Gott gebietet allen Menschen an allen Orten Buße zu tun. Hat er Erwartungen an uns? Oh ja. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Hat er Erwartungen? Ja. Und das ist das Schlimme, dass Leute gar nicht mehr merken, weil sie nicht hingegeben sind an die Wahrheit, dass sie an einen Gott glauben, den es in der Bibel nicht gibt. Kleiner Hauskreis, der Leiter will, dass man ins Gespräch kommt und stellt eine gute Frage. Okay, lass uns mal darüber reden, welche Erwartungen hat Gott eigentlich an uns? Das ist eine gute Frage. Kann man ja was zu sagen. Die erste Antwort, also bei einem liebenden Gott von Erwartung zu sprechen, das fällt mir sehr schwer. Merkst du was? Der folgt einem Fantasie-Jesus. Vielleicht ist das Wort zum Sonntag oder ich weiß nicht, wo er das her hat, aber das ist nicht Bibel, das ist nicht das Wort. Und als Hauskreisleiter, der du Verantwortung hast, musst du aufstehen und sagen, weißt du, wir treffen uns mal nächste Woche und wir reden mal über dein Gottesbild. Dein Gottesbild ist Lichtjahre entfernt von diesem Buch und du brauchst dringend Lehre. Und du musst den Gott der Bibel kennenlernen. Das ist, was ein gesunder, gottesfürchtiger Hauskreisleiter nach einem solchen Zitat sagen muss. Da kann ich sagen, okay, gut, ja, und der Nächste, was hast du zu sagen? So etwas darf nicht im Raum stehen bleiben, weil es ein Affront ist, ein Schlag ins Gesicht, ein falscher Jesus, ein falsches Gottesbild. So, diese Idee, diese Lehre, diese Wahrheit, dass Gottes Wort der unfehlbare, absolute, letztendliche Maßstab ist für jede Predigt, für jede Lehre, für jedes christliche Buch, für jeden christlichen Film, für jedes Video, für jeden Gedanken, jede Idee, die Christen äußern. Das Wort Gottes ist der Maßstab. Und wir haben Verantwortung, da wo wir sind, in deinem Hauskreis, in deiner Jugendgruppe, in deiner Gemeinde. Du kannst nicht Lügen über Gott kommentarlos stehen lassen. Ja, es gibt unreife Leute, die erzählen dummes Zeug. Aber unterm Strich muss klar sein für den Hauskreis, für die Jugendgruppe, für die Gemeinde, das war wohl gemeint, aber voll daneben. Und stattdessen, die Wahrheit ist Doppelpunkt. Aber das gehört sich ja nicht. Ja, jemand steht vor der Gemeinde und erzählt irgendwas und dann zu sagen, liebe Gemeinde, wir schätzen unseren Bruder, aber an diesem Punkt, den er hier gebracht hat, können und dürfen wir aus folgenden Gründen nicht akzeptieren. Viele Leiter haben nicht den Hintern in der Hose für sowas, weil das ein Affront ist, weil man das nicht macht, da kippt die Stimmung, da fällt die Kinnlade runter. Wie kann man nur so lieblos sein? Wie kann man nur so unsensibel sein? So, wenn Gottes Wort nicht mehr als Wahrheit gesehen wird, sondern relativiert wird, an den Zeitgeist angepasst wird, dann hat das Konsequenzen. Wir bekommen ein falsches Weltbild ohne Gott. Ohne Teufel. Es gibt heute Leute, die sagen, Teufel, das ist ein Chiffre für das Böse. Denk doch nicht, dass es eine Person ist. Also bitte, sind wir noch im Mittelalter. Du bist doch aufgeklärt, du hast doch Abitur, du hast doch Erziehung genossen. Also bitte, lass uns doch vernünftig sein. Diese Stimmung, die uns von vornherein klein machen will, die uns einschüchtern will, die uns sagen, du wirst es doch nicht wagen, dem zu widersprechen. Das ist Konsens, das glauben die alle. Und jetzt willst du aufstehen? Lass uns die Gesinnung haben wie Luther. Es steht geschrieben, ich kann nicht anders. Die Wahrheit muss die Wahrheit bleiben. So eine Welt ohne Sünde, ohne Teufel, ohne persönliche Verantwortung, ohne Sinn, ohne Orientierung, ohne Mitgefühl. Vor ein paar Wochen gab es in dem, denke ich, vielen bekannten christlichen Magazin, und soweit ich weiß, das einzige, was die pfingstlich-charismatische Welt irgendwie abbilden will, Zeitschrift Charisma, gab es einen Nachruf auf Papst Franziskus. Ein Nachruf. Und der ganze Nachruf hatte nur einen Inhalt, zu beschreiben, was für ein wunderbarer Mensch das war und wie lieb der war und wie der auf Menschen eingehen konnte, wie der allen mit Wertschätzung begegnen konnte. Ich weiß nicht, ob er diese Eigenschaften hatte. Mag sein, schön und gut. Aber das sind nicht die Kriterien, an denen ich einen Dienst messe. Und er wurde dort in diesem Artikel als Freund Gottes bezeichnet. Und als Vorbild im Glauben. In einer Zeitschrift, die Tausende von Menschen lesen. Und es gab nicht einen Gegenartikel. Es gab nicht, das ist die Meinung von Herrn Bühlmann, aber wir als Redaktion fühlen uns verpflichtet, nochmal hier Sola Scriptura dagegen zu halten. Nichts davon. Und ich habe an die Redaktion geschrieben und habe gesagt, Leute, wie definiert ihr Mann Gottes? Wie definiert ihr ein Vorbild im Glauben? Ist ein Vorbild im Glauben, wenn jemand das Wort mit Füßen tritt? Ist das ein Vorbild im Glauben? Ich habe Sie erinnert daran, noch wenige Monate vor seinem Tod in Singapur, Papst Franziskus auf einer großen Jugendkonferenz hat dort erzählt, alle Religionen sind am Weg zu Gott und wir sind alle Kinder Gottes. Kannst du heute noch auf YouTube finden, das Video. Ich sage, wie könnt ihr es wagen, so einen Mann als Vorbild im Glauben? Gut, das war nicht eure Meinung. Das war die Meinung des Autors. Aber wie könnt ihr das unwidersprochen stehen lassen? Ich habe es erinnert, weil im Impressum steht ihr Auftrag. Ihr Auftrag ist, Gläubige in die Reife zu führen. Wenn ihr Gläubige in die Reife führen wollt, habe ich gesagt, dann müsst ihr ihnen den Unterschied beibringen zwischen Lüge und Wahrheit. Das ist der einzige Weg, wie Menschen in die Reife kommen. Dass sie verstehen, was Wahrheit ist, weil nur Wahrheit frei macht. Und dann haben sie mir geantwortet. Und die Antwort ist so erbärmlich. Und ich habe sie gefragt, ich habe gesagt, meine Leser möchten gerne wissen, was eure Antwort ist. Darf ich die auch veröffentlichen? Und sie verstehen nicht mal, wie absurd und wie grotesk ihre Antwort ist, dass sie dem noch zustimmen. So habe ich meinen Artikel ergänzt und sage, das ist jetzt die Antwort der Redaktion auf meine Anfragen. Und sie sagen, du musst verstehen, der Herr Bühlmann hat die menschliche Seite von Papst Franziskus beleuchtet. Aber du kommst mit analytischem, sezierendem Denken und mit Theologie. Das ist eine völlig andere Geschichte. Und deswegen ist das richtig, was der da geschrieben hat. Das ist ein Blatt, das Tausende bekommen, über 10.000, glaube ich. Und unwidersprochen steht das. So lass uns nicht denken, diese Verwirrung, diese Aufweichung, diese Abweichung von Sola Scriptura ist irgendwo ein Randphänomen in irgendeinem kleinen verwirrten Hauskreis. Das hat mit der geistlichen Landschaft überhaupt nichts zu tun. Alle anderen blicken klar. Nein, ganz im Gegenteil. Kleine Hauskreise, die längst ausgestiegen sind aus dem religiösen System, weil sie diese Lügen nicht mehr ertragen können, da findest du oft die Wahrheit. Und in unserer Mainstream-Denomination und inklusive pfingstlich charismatisch ist Tor und Tür geöffnet für die größten Abscheulichkeiten, wo Gott gelästert wird, wo die Wahrheit nicht mehr gilt. Und deshalb steht hier das Wort daher, 2. Timotheus 4, Vers 1, daher, weil dieses Chaos da ist. Und weil Gott dieses Chaos wieder lichten will und weil er wie am Anfang Licht vom Finsternis scheiden will. Das ist, was Gott am Anfang getan hat. Chaos und dann kommt Gott und er schied das Licht von der Finsternis. Und heute wird alles in einen Brei gerührt. Aber Gott ist immer noch derselbe. Und er will Licht und Finsternis scheiden. Und er will es durch dich tun. Und sagt nicht, wer bin schon ich? Du bist Kind Gottes, du bist verpflichtet diesem Buch. Und sei es nur in persönlichen Gesprächen, sei es nur in Kommentare unter blödsinnigen YouTube-Videos. Zieh die Fahne hoch für die Wahrheit und sag, was richtig ist und was verkehrt ist. Und dann wirst du auch verstehen, warum Paulus diese Ermahnung in Vers 5 dann endet. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten. Leide Ungemach, sagt eine andere Übersetzung. Dann endlich wird das Wort wahr. Wir werden gehasst und verfolgt um seines Namens willen. Solange du mit den Wölfen heulst, solange du dem Zeitgeist applaudierst, alles ist gut und du bist akzeptiert. Aber du musst dich fragen, von wem will ich akzeptiert sein? Wir werden später noch über diese gefährliche Falle von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit sprechen. Das ist eine der größten Herausforderungen für jeden Verkündiger des Wortes Gottes. Aber jetzt einfach nur hier, verkündige das Wort, nichts anderes. Lass dich nicht inspirieren vom Zeitgeist, predige das Wort und stehe dazu. Und wenn dann Leiden kommt, was sollen wir tun, wenn wir leiden um seines Namens willen? Wir sollen uns freuen und hüpfen, das ist, was Petrus sagt. Freuen und hüpfen sollen wir. Warum hat er das geschrieben? Weil keiner von uns auf die Idee kommen würde, sich zu freuen und zu hüpfen, wenn wir leiden müssen. Darauf kommen wir nicht. Aber Gott sagt, hey, das ist die Antwort, freu dich. Was ist die Freude, dass du jetzt abgelehnt wirst? Nein, die Freude ist, dass dein Vater im Himmel lächelt und sagt, gut gemacht. Bleib auf dem Kurs, keine Kompromisse, folge mir nach, steh zum Wort. Ich bin mit dir, das ist die Freude. Halleluja. Ich habe vieles weggelassen. Es lohnt sich, das Konzept zu besorgen. Weil du musst Argumente haben, wenn du mit solchen Leuten sprichst. Du musst Argumente haben. Du musst hingehen und sagen, du verteidigst und du bist für diese Einheit mit dieser katholischen Kirche. Weißt du, was die glauben? Weißt du, was die verlangen zu glauben von jedem ihrer Schäfchen? Ich habe mit hochrangigen Leitern gesprochen über diese Sache. Einer guckte mich an und sagt, das war doch im Mittelalter. Ich sage, ich lese dir vor von Katechismus der katholischen Kirche. Das ist das normgebende Buch, was den katholischen Glauben verbindlich beschreibt. Das muss ein Katholik glauben. Und wenn du das liest und vergleichst mit der Bibel, du kannst es nicht glauben, wie Menschen so verdreht und so listig sein können, so hinterlistig, so verlogen, du kannst es nicht glauben. Und du kommst in Kontakt, wenn du mit Händchenhaltenderweise mit dem Heiligen Geist den Katechismus liest, dir wird schlecht. Das kann nicht wahr sein. Wie kann jemand, der sich gläubig nennt, der den Namen Jesu im Mund trägt, solche listigen Lügen erfinden? Wie ist das möglich? Und da kommst du in Kontakt mit diesem bösen, verdreherischen Geist. Und das steigert nur noch mehr deine Entschiedenheit. Ich will für Jesus stehen. Ich will für das Wort stehen. Ich will für die Wahrheit stehen. Und das ist, was wir brauchen. Und so beginnt die Reformation. Und sie hat schon längst begonnen. Und ihr seid eingeladen, auch Teil davon zu sein. Herzlich willkommen. Halleluja. O großer Gott, hilf uns, klar und nüchtern zu sein und zu verstehen, wer du bist, was deine Absichten sind, welchen Stellenwert deine Worte haben. Und lass uns verstehen, dass wir eines Tages vor dir stehen müssen. Alle unsere ökumenischen Freunde werden nicht da sein, neben uns, uns zu unterstützen. Wir stehen vor dir ganz alleine. Und er wird sagen, hast du nicht gelesen, was ich geredet habe? Hilf uns an diesem Tag nicht verlegen, auf unsere Zehenspitzen zu gucken, sondern zu sagen, ja, Herr, so gut ich konnte, habe ich mich bemüht, treu zu sein, zu deinem Wort, zu deiner Wahrheit zu stehen. Und wir erwarten dieses größte Wort, dass ein Mensch hier hören kann, gut gemacht, du treuer Knecht, komm rein in die Freude deines Meisters. Hilf uns zu verstehen, dass es um diesen Satz geht. Hilf uns, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen. Danke, Heiliger Geist, dass du alle Verschwommenheiten und alle vagen und krummen Ideen ans Licht bringst. Und wir wollen dir sagen, was in uns, in unseren Gedanken, in unserem Weltbild, in unserem Verständnis vom Glauben, was nicht mit dir übereinstimmt, zeig es uns. Und wir werden es rausschmeißen und wir werden lernen, mit deiner Hilfe es zu hassen. Bei uns und bei anderen, die verloren gehen. Hilf uns und wir danken dir. Amen. Amen, Amen, Amen. Danke, dass ihr ausgehalten habt.